Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard Podcast. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute erwartet euch ein bereits bekannter Gast, Thomas Immich. Bei mir im Podcast auch bekannt mit dem Zitat, ich hasse Wireframes, und mit ihm spreche ich heute über das Thema Gamification und ja, wieso Gamification eben nicht Rewards und Punkte sind. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Thomas. Das als einer der wenigen Gäste, schon das zweite Mal im Podcast jetzt und vor allem in so kurzer Zeitabfolge. Wir hatten ja das letzte Mal eine Aufnahme zum Thema Software Engineering, beziehungsweise so die kommunikative Lücke, die manchmal herrscht zwischen dem ganzen UX-Thema und dem Software Engineering, und haben da aber auch schon gesagt, hat eigentlich ganz gut funktioniert, auch die Resonanz war super, deswegen quasi anschließend auch eine zweite Folge zum Thema Gamification. Kam ja auch die letzten Podcast-Folgen, also in der letzten Folge, in der ich mit dem Christian Kuhn hatte, ging es auch so ein bisschen um das Thema Behavioral Design, und auch am Anfang in einer der ersten Folgen des Podcasts war das auch mal kurz angeschnitten, aber jetzt wollen wir dem ganzen Thema mal einen eigenen Podcast widmen, deswegen herzlich willkommen, Thomas, nochmal.
Vielen Dank für die schnelle Wiedereinladung nach unserem Podcast, der mir sehr viel Spaß gemacht hat, und ich habe mich auch über die Resonanz sehr gefreut.
Ja, es gab ja hier und da ein bisschen, ich will es nicht, professionellen Austausch, sagen wir es mal so. Also es ist ganz, ganz cool. Dafür macht man es ja auch, ne, dass man so ein bisschen auch die Leute abholen kann. Und zwar, sag ich mal, Thema Gamification ja heute. Ich glaube, man kennt das Schlagwort. Das ist jetzt nicht irgendwie außergewöhnlichste in der Branche, aber vielleicht nochmal so kurz, um einfach so einen gemeinsamen Startpunkt zu haben. Gamification in kurzen Worten für dich ist was?
Es sollte ja nicht nur für mich was sein in kurzen Worten, das ist ja eigentlich gut definiert, weil es geht zurück so ein bisschen auf den Sebastian Deter-Ding, wo ich auch schon das Glück hatte, ihn persönlich mal kennenlernen zu dürfen. Unglaublich guter Redner, guter Vortragender. Kann ich also nur empfehlen, wenn jemand mal was von Sebastian Deter-Ding liest oder irgendein Webinar oder ähnliches verfolgen kann, sehr zu empfehlen. Und der definiert Gamification im Grunde sehr punktgenau als die Anwendung spieltypischer Elemente in einem spielfremden Kontext. Also es ist eigentlich eine ganz klare Definition. Spieltypische Elemente werden genommen, dann aber nicht im Spiel eingebaut, sondern ganz woanders eingebaut, also quasi in seriösen, vielleicht auch ernsthaften, vielleicht auch auf Produktivität abzielenden Szenarien.
Okay, wenn ich höre Spiel, spielbezogen, denke ich an meine Zeit vor Konsole oder wie auch immer, mit Reward-Systemen, mit nicht daran denken, was man eigentlich tut, weil man es irgendwie intuitiv genau weiß, wo man hin soll. Ist es immer das Ziel, den Nutzer vergessen zu lassen, eigentlich, was er gerade tut, weil es selbsterklärend ist?
Also den Nutzer vergessen zu lassen, was er gerade tut, bringt es schon auf den Punkt. Ob es deswegen ist, weil es selbsterklärend ist, würde ich einschränken. Also das Vergessen kommt vielleicht ein bisschen aus diesem Flow-Zustand, den jedes Spiel anstrebt. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, aber auch der Flow-Zustand ist im Grunde definiert als ein Zustand, wo man sich so in absoluter Konzentration befindet und eigentlich Raum und Zeit vergisst. Ich glaube, die meisten Gamer kennen das, wenn dann morgens die Sonne aufgeht und man denkt, okay, ist es schon wieder so weit, muss ich schon wieder zur Arbeit, ich muss auch noch schlafen. Genau. Und dieser Flow-Zustand, der passiert eigentlich genau dann, wenn ein Mensch zwischen Überforderung und Unterforderung in diesem schmalen Korridor liegt, und zwar genau in diesem schmalen Korridor liegt. Dann macht es plötzlich Klick und man ist wie in so einem Tunnel. Und der Korridor zwischen Überforderung und Unterforderung, liegt aber ja gar nicht dann bei der Intuition, weil das könnte ja auch eine Unterforderung sein. Also ich kann ja ganz einfach irgendwie einen Sprudelkasten die Treppe hochtragen oder sowas. Das ist vielleicht nur anstrengend, aber sehr intuitiv. Wird mich das in den Flow-Zustand bringen? Wahrscheinlich nicht, weil es mich eher unterfordert. Das heißt, du musst immer auch eine Challenge drin haben, die dich irgendwo ankratzt und dich einen Schritt weiter bringt, als du vorher warst. Und dann kommst du erst in diesen Flow-Zustand. Du musst also genau zwischen Überforderung und Unterforderung etwas tun.
Das ist echt spannend, weil man denkt ja natürlich, glaube ich, selten, also man würde ja intuitiv jetzt denken, oder zumindest ich jetzt als Laie würde ich es einfach mal nennen, würde sagen, okay, es ist je einfacher, desto besser. Also wenn ich nicht denken muss, wenn ich eigentlich von Anfang an schon weiß, wo genau ich hin muss, dann optimal. Aber scheinbar ja, doch nicht.
Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, weil wir sind ja zu Gamification gekommen über UX. Und ich meine, eigentlich ist es hier auch ein UX-Podcast. Deswegen muss man ja vielleicht auch mal gucken, was hat ein Gamification eigentlich mit UX zu tun? Ich finde das eine ganz spannende Erklärung, weil es gibt tatsächlich ein Zitat, wo es heißt, UX-Design nimmt eigentlich Probleme vom Nutzer, macht also Dinge und intuitiver, erlernbar. Und Gamification oder Gaming gibt dem Nutzer Probleme. Das finde ich ein sehr schlüssiges Zitat, so auf den ersten Blick, weil wenn man jetzt zum Beispiel sich vorstellt, Super Mario, da gäbe es einfach nur einen Button, da steht drauf, Rescue the Princess. Und ich drücke den Button und dann habe ich das Spiel durch. Das ist natürlich sehr effizient, die Prinzessin ist gerettet, ne? Ich habe mein Ziel erreicht und damit aus Usability-Definitionssicht effizient und effektiv. Aus spielerischer Sicht völliger Humbug, denn das Retten der Prinzessin ist ja gerade das, was es so interessant macht. Deswegen denkt man auf den ersten Blick, das schließt sich aus. Ich glaube, man muss es umgekehrt halt einfach betrachten, nur weil ein User-Interface nicht unbedingt effektiv und effizient an jeder Stelle ist, heißt es nicht, dass es nicht gefällt. Heißt es nicht, dass es nicht interessant werden kann und dass es plötzlich total gefeiert werden kann. Also der Umkehrschluss gilt einfach nicht. Es muss kein User-Interface effizient und effektiv sein, um zu gefallen. Dann ist vielleicht die Usability schlecht, okay, aber es heißt nicht, dass die User-Experience schlecht ist. Und ich glaube, das muss man einfach auf dem Schirm haben, dass man mit Hürden zum Teil auch einen Nutzer beflügeln kann. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz vorsichtige Kiste, die man da anfasst.
Würdest du dann sagen, um dich dann einfach noch ein bisschen tiefer reinzureiten, würdest du dann sagen, dass Usability per se, an bestimmten Punkten auch mit guter User Experience in Konflikt stehen kann? Wenn du sagst, hey, eine gute Usability, wenn es super einfach zu benutzen ist, heißt es nicht automatisch, dass es auch angenehm ist zu benutzen, nur weil es einfach ist zu benutzen.
Richtig. Also ich glaube generell, dass vieles mit Usability in Konflikt steht. Also Usability hat seine Daseinsberechtigung, aber man muss nur ins Deutsche übersetzen mit Gebrauchstauglichkeit. Dann weiß man schon, wo der Hase läuft. Das ist ein sehr, sehr, ja, wie soll ich sagen, von Messbarkeit getriebener Begriff, wo es ja darum geht, Effizienz und Effektivität vielleicht auch mit Time on Task zu messen, also zu sagen, wie lange braucht der Nutzer, bis er sein Ziel erreicht. Ist ja auch alles wichtig und in manchen Branchen, gerade in der Industrie, ist das ein ganz wichtiges Maß. Da gibt es aber wieder diesen psychologischen Aspekt der gefühlten Performance. Ich kann also quasi ein User-Interface messbar langsamer machen und die User-Experience messbar steigern, wenn man so will, obwohl es eigentlich alles dagegen spricht. Und das will einfach nur heißen, die Menschen sind irrational und diese Irrationalität kommt beim Usability-Begriff nicht so richtig raus. Da steht dann, die Nutzer sollen zufriedengestellt werden. Das wäre mir beim Spiel ehrlich gesagt ein bisschen wenig. Wenn ich von einem Spiel zufriedengestellt werden, dann schmeiße ich es in die Ecke. Ich will von einem Spiel fasziniert werden, ich will begeistert werden, ich will geflasht werden, ich will in den Tunnel gezogen werden. Und dann ist mir auch Effizienz und Effektivität relativ egal.
Ja, es ist, was ich da sofort für ein Beispiel im Kopf habe, ist, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, irgendeine x-beliebige Social-Media-Plattform rausziehe, beispielsweise Instagram, die Nutzererfahrung an sich ist Nice. Super, super gut. Also ich will nur mal kurz gucken, und schon ist irgendwie wieder, keine Ahnung, es sind schon wieder 1,5 Stunden vergangen. Aber ob das Ganze wirklich sinnvolle Zeit für mich ist, die ich eingesetzt habe und mich in irgendwas weitergebracht habe, ja, also dann wäre ich schon ziemlich weit jetzt, sagen wir es mal so. Genau. Und das ist ja auch, also das beschreibt ja den Konflikt, glaube ich, auch sehr gut, den man haben kann, ja, nicht genau. immer muss. Aber. Also
genauso wie Gamification der Usability entgegenstehen kann, kann es auch ein Marketing-Ziel sein, kann es ein Branding-Ziel sein, kann es ein Business-Ziel sein. Der Apple Store oder das ganze Apple-Ökosystem zieht einen immer weiter rein. Man kommt irgendwann nicht mehr raus. Das ist ein Business-Ziel von Apple. Jetzt kann man darüber denken, wie man will. Aus Usability-Sicht ist das vielleicht manchmal unschön. Da will ich einfach meine Datei irgendwo hinschieben. Darf ich aber nicht. Ich kann sie nur auf die iCloud ziehen. Da kann man sagen, Usability, wenn ich die iCloud benutze, ist toll. Wenn ich sie nicht benutze, ist sie total grottig. Das heißt, es steht immer etwas in Konflikt zu Usability. Die Frage ist, was will man eigentlich erreichen? Und das ist bei Gamification, finde ich, sogar noch viel, viel wichtiger als bei Marketing, Branding oder Business, weil mit Gamification könnte ich Menschen dazu bringen, etwas zu tun, was sie vorher nicht getan haben. Das will heißen, ich muss echt aufpassen, dass ich das Ding nicht instrumentalisiere, also dass ich nicht Gamification nutze, um ganz eiskalt und abgebrüht Menschen dazu bringen, was zu tun, was eigentlich nur meinen eigenen Interessen dient und sie selbst als Menschen gar nicht weiterbringt. Da wären wir auch raus, weil Gamification ist für mich der persönliche Fortschritt, das persönliche Besserwerden in einer Disziplin. Das ist für mich quasi der Kern des Wertes Gamification.
Ja, und das finde ich ein super spannender Punkt, den hatte ich im letzten Podcast nämlich mit dem Christian auch, wo es eben um das ganze Thema Gesundheitsindustrie geht, mit Wearables und was nicht alles, wo er einen ganz guten Satz gesagt hat und meinte, dass man als Designer nicht den, aus seiner Sicht nicht den Finger heben darf und sagen darf, ich schreibe dir mit den Tools, die ich benutzen kann, vor, was du tun sollst. Weil du dann eben genau diese Instrumentalisierung hast und ich finde es super spannend oder es ist, kann ich mir auch vorstellen, dass das eine große Herausforderung ist, zu sagen, ich muss auf der einen Seite, möchte ich in diesen Flow-Zustand, den Nutzer in diesen Flow-Zustand bringen, aber auf der anderen Seite möchte ich ihn eben nicht in diesem Flow-Zustand haben, um ihm zu ermöglichen, aktiv zu entscheiden und zu wissen, okay, wenn ich jetzt dies und das tue, werde ich da eingesaugt, aber mit dem und dem Purpose. Also um quasi immer noch so ein bisschen, also diesen Kontrollverlust nicht zu 100% zu haben, den man zum Beispiel jetzt bei Social Media extrem, also ja, was gut. Wahnsinnig schlimm da ist.
Absolut, aber da muss man ja auch nochmal zwischen produktiver und konsumtiver Gamification unterscheiden. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe sowas wie Instagram, dann bin ich am Konsumieren von Informationen. Sicherlich verändert mich das als Mensch. Mein Informationshaushalt ist ein anderer. Ich kann dann irgendwann andere Entscheidungen treffen. Habe ich wirklich eine Wertschöpfung? Bedingt. Weil ich ja nicht aktiv die Welt ändere. Ich lese sie ja nur. Ich lese die Welt, aber ich schreibe sie nicht. Und ich finde halt dieses produktive Gamification besonders interessant, wo man die Welt verändert durch Gamification. Das heißt beispielsweise, Healthcare ist eine Geschichte, ich bewege mich mehr, ich bilde aktiv meine Gesundheit vor, werde quasi in irgendwas besser, im Sport kann ich plötzlich gegen andere Gegner antreten, was auch immer, und kann damit Menschen begeistern. Ich schöpfe also etwas. Und das finde ich halt schon mal der erste Punkt. Wenn man Gamification konsumtiv einsetzt, naja, dann ist man vielleicht auch sehr stark beim Marketing wieder. Und die Interaktionsform ist ja auch sehr beschränkt. Wenn man sich mal die spieltypischen Elemente anguckt, dann ist natürlich Belohnung und Badges immer was einem einfängt, Punkte sammeln und so weiter. Aber eigentlich ist das gar nicht Gamification, sondern es ist mehr so Incentivierung, also Belohnungsaufgaben. Das kannst du mit Payback machen oder was auch immer, Payback-Punkte. Gamification, ganz großes Grundprinzip, ist Entscheidungsfreiheit und Echtzeitfeedback. Das heißt, wenn man die beiden spieltypischen Elemente mal viel höher hängt als Rewards und Punkte, dann sieht man ja schon, Optionen kann ich ja nur dann bieten, wenn ich damit auch was mache. Bei Instagram habe ich keine Option. Ich kann einfach durchbrowsen und wenn ich was gut finde, klicke ich da drauf. klar, jeder Post ist irgendwie eine Option, aber es ist ja nichts, was letztlich was in der Welt groß ändert, außer dass vielleicht die Like-Zahl hochgeht. Beim Gamification, produktiv gesehen, will ich doch eigentlich, dass der Mensch seine Wertschöpfungsfähigkeit so komplett entfalten kann. Dieser Flow-Zustand entsteht ja oft in so einer Schöpfungsphase, wo ich was tue. Sei es, ich sitze vor Photoshop oder ich produziere gerade irgendwas. Ich mache Musik, ich tanze, ich produziere gerade was. Dieser Flow-Zustand ist ja viel, viel erhebender als jeder andere Flow-Zustand. Das heißt, dieser Twitter- oder Instagram-Flow hinterlässt so eine Leere danach.
Ja, aber das... Also, ich habe da zwei super spannende Gedanken. Zum einen... gehe ich absolut mit dem, was du gesagt hast. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass Produktivität ja, um jetzt mal, sag ich mal, beim Beispiel Wearables, keine Smartwatch zu bleiben, ist ja auch immer subjektiv. Also du kannst ja nicht, du musst ja immer die Option geben, wenn ich jetzt einen Service anbiete für Gruppe XY, die kann ich natürlich genau befragen und weiß ich nicht, meinetwegen auf Sportler zuschneiden, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sich sportlich verbessern wollen. Aber natürlich ist ja immer jeder individuell und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Smartwatch anschaue, kann ich natürlich nicht jedem täglich drei Erinnerungen meinetwegen geben, hey du, keine Ahnung, geh doch mal laufen, so jetzt blöd gesagt. Also das ist, man muss ja glaube ich immer noch die Option lassen, hey, möchtest du dich auf diesen Weg begeben? Verstehst du, was ich meine?
Ja, also das Ding ist halt, Gamification will ja gar nicht bevormundend sein. Also weder das eine noch das andere wäre so richtig Gamification. Weder zu sagen, geh mal laufen, noch würdest du nicht mal gerne laufen. Das wäre beides eigentlich nicht Gamification, weil es ein externer Trigger ist. Also sprich, da muss jemand von außen einen Impuls setzen. Gamification lebt dadurch, dass der Trigger von innen kommt, also eine intrinsische Motivation existiert. Also wirklich aus der Person heraus. Das ist wie beim Holzofen. Bei Incentivierung muss ich immer Holz in den Ofen reinwerfen, damit er nicht ausgeht. Bei Gamification lebt das System durch die Person selbst und durch ihr eigenes Selbstbild und durch diesen persönlichen Fortschritt. Und sobald ich also von außen zu viele Reize gebe, kann es sein, dass ich das Ding töte damit. Ich muss also irgendwie in diese Schleife reinkommen. Und da komme ich halt eher hin, dass ich zum Beispiel gar nicht sage, geh mal wieder laufen, sondern dass ich zum Beispiel mehr zeige, wie ich zum Beispiel in einer Woche es geschafft habe, meinen Ghost zu überholen, was ich letzte Woche nicht geschafft habe. So nach dem Motto, boah krass, ey, ich bin ja wirklich besser geworden. Ich fühle das, ich spüre förmlich, dass ich besser geworden bin. Das ist das größte Problem in der Gesundheitsbranche, warum so wenig Leute motiviert sind, ihr Gewicht zu verlieren. Es dauert einfach ewig, bis man merkt, dass irgendwas passiert. Und bis dahin ist der Funke wieder verflogen. Gamification kann es halt schaffen, das klarer zu machen, das unmittelbarer zu machen. Meine Handlung hat mich als Mensch gerade in dem Moment besser gemacht. Und wenn wir das schaffen, dann kommt auch die produktive Gamification von selbst, ohne Bevormundung.
Finde ich einen super spannenden Punkt hat oder ein Aspekt, den du gesagt hast, dass eigentlich Gamification nicht irgendwie Rewards und Punkte oder sonst was ist, wie man es ja ungefähr in jeder x-beliebigen App hat. mache Task XY genau, und oder bei hier ja, Google macht das mit den Bewertungen.
Streuen, genau, Konfetti-Button genau, am Schluss. Genau, und natürlich
Ping, du bist jetzt Anfänger.
Das ist nett, das ist ein Gimmick, ne? Das ist aber nicht Gamification. Ja. Was heißt, es ist schon Gamification, aber es ist nur ein kleiner Teilbereich. Es sind ja spieltypische Elemente. Konfetti ist ein spieltypisches Element, kann man nehmen. Genauso sind Punkte spieltypische Elemente. Man muss nur aufpassen, ein Spiel lebt von so einer Core-Game-Loop, wie die Experten das nennen. Das heißt, es gibt immer eine Schleife, in der ich mich befinde. Die ist immer die gleiche und trotzdem bleibt sie am Leben, was meine Motivation angeht. Diese Core-Game-Loop ist bei Tetris, also deswegen ist es, glaube ich, die Mutter der Spiele. Simpler gibt es nicht. Fallen immer Gegenstände von oben runter. That's it. Und ich muss die halt ordnen. Aber schneller und andere, genau. Und aber das reicht. Natürlich guckt man am Schluss, wie viele Punkte habe ich bei Tetris erlangt. Aber die Core-Game-Loop, dieses Ordnen von Gegenständen in immer kürzerer Zeit, das ist eigentlich das, was plötzlich so einen Suchtfaktor schafft.
Ja, nee, das ist ja wahnsinnig bildlich erklärt, zu sagen, ich versuche eine Schleife zu erzeugen, die vom Prinzip her immer gleich ist, um wahrscheinlich auch den Nutzer jetzt in dem Fall nicht zu überfordern mit immer wieder neuen
Flow.
Bewegungen, genau, die er hat, aber gleichzeitig unterfordere ich ihn nicht, weil ich in der Art und Weise, wie das Feedback und Aktionen in dieser Schleife stattfinden, sich immer verändern und auch wieder selbst regulieren und anpassen.
Das ist genau der Punkt. Die Mechanik, also die Spiele Entwickler unterscheiden im MDA-Framework zwischen Mechanics, Dynamics und Aesthetics. Das sind die drei Grundsäulen eines guten Spiels. Die Mechanics, das wären im Grunde die Regeln, also sowas wie, es fallen Gegenstände runter, du kannst die drehen, mehr nicht, und du kannst die auch schneller machen. Ansonsten läuft der Timer und damit immer schneller, das ist die Mechanics. Und die Dynamics, das ist dann das, wo dann beispielsweise diese mechanische Schleife durch äußere Input zum Beispiel schneller gemacht wird, langsamer gemacht wird, wo dynamisch auf den Spieler reagierend Dinge kommen, Dinge passieren. Und wenn man diese Mechanics und Dynamics halt sauber trennt in seinem Game-Konzept, dann kriegt man unglaublich addiktive oder suchterfüllende Schleifen hin, weil sie nämlich auf dem einen das Flow-Erlebnis fördern, weil ich Gewohntes tue, auf der anderen Seite mich aber auch in die Herausforderung bringen.
Ja. Würdest du sagen, also in dem Kontext tut sich bei mir so eine Frage auf, weil du sagst, Feedback-Schleifen, die sich irgendwo auch selbst beeinflussen. Ich denke jetzt meinetwegen zum Beispiel an progressiv fortschreitendes Spiel. Du, keine Ahnung, wenn man irgendwie an ein Rollenspiel denkt, du spielst eine Zeit lang, du wirst besser, dann wird aber auch deine Umgebung herausfordernder. Wie denkst du, fällt da das ganze Thema auch, sag ich mal, selbstlernende Systeme und künstliche Intelligenz damit rein? Denkst du, dass da Potenzial ist, auch im Gamification-Bereich, nicht nur dann eine immer wieder statische Veränderung, also dass nicht nur die Veränderung nicht statisch ist, sondern auch die Veränderung sich verändert?
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Also so eine adaptive Dynamik zu haben, ja.
Genau.
Definitiv, das ist ein Riesenthema. Wenn man ehrlich ist, ist auch vieles, was in KI entstanden ist, aus dem Gaming gekommen. Also nicht nur, dass die Schachcomputer immer als Beispiel für künstliche Intelligenz rangezogen oder Go oder was auch immer, es ist immer ein Game involviert, dann gibt es die Spieltheorie dahinter. Offensichtlich ist künstliche Intelligenz und Spielen irgendwie sehr, sehr nah verdrahtet. Kein Spiel kommt eigentlich ohne KI-Engine aus, wenn es irgendwie einigermaßen tiefgehend sein will. Ob das jetzt regelbasiert ist oder vielleicht neuronales Netzwerk dahinter steckt, sei jetzt mal weggeblendet, aber was halt interessant ist, dass es ja immer um ein Messen oder ein Adaptieren geht. Es geht bei jedem Spiel ums Adaptieren. Und das Faszinierendste, was ich halt finde an Spielen, ist, dass Brettspiele die adaptiv dynamischsten Spiele überhaupt sind. Warum? Ich spiele immer mit einem Gegner. Das ist ein Mensch. Wenn der besser wird, muss ich auch besser werden. Sobald ich aber besser geworden bin, muss der besser werden. Das heißt, es werden beide besser. Und das ist das quasi die Mutter aller adaptiven Dynamiken, wenn man so will. Deswegen ist so ein soziales Spiel auch plötzlich oder Multiplayer-Game nochmal so viel offener und hat so viel mehr Dimensionen, weil die Adaptivität da ist. Und natürlich wird das dazu führen, dass die KI genau diese Schleife auch wieder beflügeln will, dass eine KI immer mehr zum echten Spielpartner wird im Sinne von, tja, du bist jetzt besser geworden. Dann bin ich auch besser geworden.
Und das, ja, okay, und das kann dann natürlich auch in verschiedensten Produkten und Services natürlich auch eingegliedert werden. Also
genau, auch in Serious Games, es gab ja es gibt ja auch Spiele, die zum Beispiel befähigen, dass man bestimmte Analysen, zum Beispiel DNA-Analysen oder sowas, crowdmäßig in einem Spiel verpackt und letztlich dann aber auch eine KI füttert, dadurch, dass Menschen dieses Spiel spielen und dann plötzlich ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnt. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial, aber es saugt natürlich das Wissen der Menschheit ab. Das muss man sich schon auch vor Augen führen, dass wir mit allem, mit jedem Capture, mit allem, was wir irgendwo der Maschine helfen und unter die Arme greifen, natürlich den Troll füttern und irgendwann können wir die Captures nicht mehr lesen, die Maschine aber schon.
Ja.
Der Tag wird kommen.
Ja, das ist dann Terminator-Szenario.
Ja, genau. Also ich will das gar nicht. Ich bin da relativ positiv eingestellt, dass wir das irgendwie hinkriegen. Aber man muss schon auch aufpassen, dass man sich klar ist, wie die Mechanismen dahinter funktionieren. Dass man eben nicht einfach überall spielt und das cool findet, was man Gutes tut, wenn man nicht gleichzeitig auch weiß, was wird mit den Daten gemacht.
Ja, und ja, was man auch damit bewirkt. Mich würd's super interessieren, weil wir natürlich, ich meine, es ist irgendwo ein Gamification ist irgendwo ein Konzept, man weiß, es wird oft angewendet, und so weiter und so fort. Es ist natürlich interessant zu wissen, und vielleicht kannst du mir da mal einen Eindruck geben, wie das dann in der Realität, nenne ich es jetzt mal, in dem Projekt auch angegangen wird. Also macht es so, dass ihr dann, dass es eigentlich eher wie ein Tool aus dem Toolset eines jeden Konzepters oder ist, der dann den jeweiligen Punkt erkennt, oder ist es schon auch so, dass ihr, sag ich mal, innerhalb des Projekts in einem fortschreitenden Dings dann erkennt, okay, hier haben wir einen Teil eines Nutzerflusses oder einen Teil des Produktes, da könnte man so eine Mechanik, nenne ich es jetzt mal, implementieren und das würde positiv dazu beitragen? Oder ist es was nebenbei einfach immer mit passiert?
Ja, es ist eher Ersteres. Eigentlich treffen wir die Entscheidung, ob wir spieltypische Elemente einsetzen, sehr, sehr früh. Und zwar sogar schon an der Stelle, wo wir die Persona definieren. Sobald wir hingehen und eine Persona definieren, überlegen wir uns nämlich Motivations- und Frustrationspunkte dieser Persona. Das heißt, wir überlegen uns, was motiviert diesen fiktiven Menschen, was frustriert ihn, und natürlich ist es ein Repräsentant einer echten Person da draußen, die einer großen Zielgruppe entspricht. Also das im wahrsten Sinne des Wortes ist eine Persona, aber sehr stark fokussiert auf was frustriert und was motiviert. Und da merkt man ganz oft, Moment mal, die Frustrationspunkte, die sprechen jetzt so entgegen dessen, was wir aktuell haben oder was wir uns vielleicht vorstellen. Wir müssen hier ganz anders rangehen. Die haben nämlich gar keinen Bock, das zu tun. Die haben nicht mal Bock, dieses Ziel zu erreichen, von dem wir glauben, dass es ja total, erstrebenswert ist, dieses Ziel zu erreichen. Ist es aber gar nicht. Ja, und dann geht's natürlich los. Und dann erzeugen wir wir haben einen Fragebogen, den Player-Types-Fragebogen, mit dem versuchen wir, den Spielertyp der Persona rauszufinden. Das ist eigentlich ein ganz interessanter Prozessbaustein. Das heißt, jeder muss sich in die Persona reinversetzen, der Konzepter, aber auch der Software-Engineer, alle, die in diesem Persona-Workshop waren, müssen sich in die Persona reinversetzen, das ist eh immer gut, müssen aber diesen Player-Type-Fragebogen aus Sicht der Persona ausfüllen. Das heißt, stell dir vor, du bist Persona Fritz Meier. Jetzt beantworte diesen Fragebogen, den wir dir jetzt stellen, wie in der Illustrierten im Psychotest, aus Sicht von Fritz Meier. Und dann kommt hinten ein Ergebnis raus, nämlich welchen Spielertyp-Mix hat Fritz Meier. Und wenn der total auseinandergeht, so nach dem Motto, oh ja, der ist ein bisschen dies, ein bisschen das, der ist ein bisschen Achiever, ein bisschen Explorer, ein bisschen Free Spirit, aber irgendwie nix so richtig, naja, dann haben wir vielleicht gerade ein Stereotyp geschaffen und sind uns gar nicht sicher, was unsere Persona motiviert und frustriert. Dann macht man vielleicht noch eine Nachschärfung, macht den Fragebogen nochmal und irgendwann bildet sich dann halt raus, naja, guck mal, unsere Persona ist zum Beispiel ein Achiever oder ein Philanthrop als Player-Type. Und dann kannst du das Genre, also deine Game-Mechanik, erst wählen. Vorher wäre nämlich eine Game-Mechanik, wäre gar nicht auf die Motivations- und Frustrationsgrundlage zugeschnitten. Und da benutzen wir auch ein Tool für, um diesen Player-Type zu bestimmen und das auch kollaborativ zu machen. Und dann können wir das auch im Usability-Test sogar gegenchecken mit echten Menschen, ob das stimmt, ob dieser Player-Type-Mix stimmt.
Okay, also ist, das ist nämlich auch eine wichtige Sache, wo wir auch noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Es ist ja nicht so, scheinbar, dass Gamification einfach der heilige Gral des Flow-Zustands ist, sondern dass es quasi auch sehr davon abhängt, welche Person man am Ende des Tages ist und wie man da veranlagt ist.
Absolut, genau.
Psychisch.
Genau, richtig, genau. Es gibt, also der Achiever, ich kann mal einfach 2, 3 Spielertypen nennen. Der Philanthrop, der braucht zum Beispiel den Purpose besonders stark. Der fühlt sich quasi gut, wenn er für andere sorgen kann und einem größeren, höheren Ziel entgegenstrebt. Das ist der Philanthrop als Spielertyp. Wenn ich den besonders als Ausschlag habe in meinem Spielertyp-Profil, in meinem Mix, dann ist eine Game-Mechanik wie in Richtung Kümmerspiel, Tamagotchi-mäßig oder was auch immer, sehr zielführend. Haben wir zum Beispiel in unserem Mighty You-Projekt rausgefunden. Wir haben dort für gelähmte Kinder, die tatsächlich keine Konsolenspiele in dem Sinne spielen können, weil sie die Controller nicht halten können, und quasi motorisch so eingeschränkt sind und auch zum Teil geistig so eingeschränkt sind, dass schnelle Actionspiele und schnelle Controllerbewegungen völlig falsch wären. Wir haben dort diese Spielertyp-Analyse gemacht und sind darauf gestoßen, dass Kinder in diesem Alter mit diesem Krankheitsbild, das nennt sich infantile Zerebralparese, dass die besonders vom Spielertyp Philanthrop sind. Warum? Weil es wird sich ständig um sie gekümmert, weil sie ja eben eingeschränkt sind. Und daraus entsteht der unglaubliche Wunsch, sich selbst mal um jemanden kümmern zu können. Und der ist besonders ausgeprägt. Das fand ich faszinierend, dass quasi selbst die Lebenssituation dieser Kinder ihren Spielertyp so stark beeinflusst. Und so sind wir quasi zu so einem Kümmerspiel-Metapher gekommen. Die müssen quasi einem Drachen beim Schlüpfen helfen, müssen den großziehen mit kleinen Bewegungen. Wir haben einen Muskelkontraktionssensor mit der Nintendo Switch verbunden. Und durch die Muskelkontraktion der Kinder, wenn sie ihre normalen Übungen, ihre täglichen machen, können sie diesen Drachen quasi erziehen, aufwachsen lassen und nachher haben sie diesen Drachen als Ressource, um dann im Spiel gegen echte, gesunde Kinder plötzlich ein Kräfteverhältnis herzustellen, weil ja der Drache natürlich extreme Kräfte hat. Aber es ist ja ihr Drache, sie haben ihn ja aufgezogen, insofern verkörpern sie ihn quasi. Und das ist einfach ein super geniales Projekt gewesen. Oder
ja,
immer noch.
Ja, das ist echt unglaublich interessant und ich glaube, es hilft auch, die Zielgruppe, mit der man arbeitet oder die Persona, die man sich erstellt hat, sehr, also ist, glaube ich, auch ein Tool, die dann besser kennenzulernen, vor allem jetzt, sag ich mal, mit einem Fragebogen, wie ihr das jetzt zum Beispiel macht, dann auch vielleicht zu erkennen, okay, irgendwie, wir haben zwar irgendwie eine Persona, aber scheinbar verstehen wir sie noch nicht so wirklich, weil wir ja auch gar nicht wissen, was ihr Antrieb ist, wenn sie jetzt eine App oder einen Service oder ein Produkt benutzt.
Ja,
wenn man sich diese Frage nicht beantworten kann.
Das ist so faszinierend, was da teilweise an Antworten kommt. Wir haben ein Kind gefragt, was ist dein Grund, also ein unter ICP leidendes Kind gefragt, was ist dein größter Wunsch? Und dann hat es gesagt, dass ich meinem Bruder mal eine Tüte Chips vorbeibringen kann. Ne? Das ist also so unglaublich, wenn man sowas dann hört, denkt man so, Wahnsinn, wie verwöhnt ist man eigentlich, ne, dass man so ein normales Leben führen kann und an alle möglichen Dinge denkt, aber nicht an sowas Profanes. Und das zeigt ja irgendwie, dass verschiedene Zielgruppen ganz anders angetrieben werden, man sich zum Teil gar nicht vorstellen kann.
Ja, nee, und das ist, finde ich auch, sag ich mal, das Verhalten oder dann auch sowas, sag ich mal, bedienen zu können mit einem Konzept, was man jetzt natürlich unter Gamification zusammenfasst, um einfach diese Spielelemente mit reinnimmt in den Kontext, wo man sie eigentlich ursprünglich nicht sehen würde, finde ich unfassbar spannend, das dann zu ermöglichen für verschiedenste Zielgruppen, eben bestimmte Dinge zu tun, die man vielleicht sonst nicht so gern tun würde oder vielleicht auch gar nicht tun würde. Mir stellt sich da, sag ich mal, noch auch eine andere Frage, weil wir natürlich auch immer darüber sprechen, wie, um es jetzt mal im platten Worten zu sagen, wie bringt man jemanden dazu, etwas zu tun? Oder wie kann man jemandem das erleichtern? Gibt's da auch Ansätze, sag ich mal, aus dem ganzen Gamification-Thema heraus, negative Verhaltensweisen abzugewöhnen? Mit einem ähnlichen System oder geht man dann eher den Weg zu sagen, okay, ich versuche, die dann durch bessere Verhaltensmuster zu ersetzen? Zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt wenn jemand raucht oder wie auch immer.
Ja, also ist so dieser Punkt positive oder negative Verstärkung. Im Endeffekt kann man natürlich auch Dinge abgewöhnen durch Gamification. Der Punkt ist so ein bisschen der Ressourcenhaushalt. Also ich finde immer es gut, ein Verhalten immer ressourcenorientiert zu betrachten. Und das machen Spiele sehr gut. Ich verhalte mich anders, wenn ich andere Ressourcen habe. Das heißt, ein Spiel, wo ich nicht eine Belohnung bekomme, Punkte bekomme, sondern ich bekomme eine Ressource, die mir wieder neue Optionen freischaltet, um etwas anderes zu tun, kann mich in einem gewissen Maße steuern, plötzlich andere Dinge zu tun, als ich vorher getan habe. Und ganz oft hat es zum Beispiel Rauchen ja auch mit mangelnden Ressourcen an einer anderen Stelle zu tun, auch Fitness, ne? Ich habe keine Zeit oder ich habe vielleicht auch gerade psychische Probleme und kriege das gerade einfach nicht auf die Kette. Und da bin ich immer Freund davon, an die Wurzel zu gehen. Also einfach zu überlegen, ist vielleicht nicht schon das schlechte Verhalten ein Symptom, eine Auswirkung einer anderen Geschichte, und dann lieber an die Wurzel gehen und gucken, wie kann man diese Wurzel irgendwie heilen, in dem Sinne, dass das andere negative Verhalten immer mehr an den Hintergrund tritt und gar nicht mehr so eine Relevanz hat. Statt zu sagen, wir überproblematisieren dieses Verhalten, wir sagen, du musst jetzt aufhören zu rauchen mit der Brechstange, sondern eben ressourcenfrei zu machen, um das ja auf einem anderen Weg zu erreichen.
Also quasi, okay, quasi zu sagen, okay, man versucht eben diesen, ich meine, jeder hat ja auch einen Antrieb dahinter, diesen Antrieb für eine positive Thematik dann umzulenken, nenne ich es jetzt
genau.
Mal.
Ja, oder was heißt, jeder hat einen Antrieb? Es hat auch nicht jeder einen Antrieb. Gestern kam eine super interessante Reportage bei Deutschlandfunk über die Depression bei Comedians. Und das war mir überhaupt nicht klar, wie viele Comedians eine Depression haben, weil du denkst ja immer so, ja klar, die sind halt witzig, so, ne? Und was soll denn schon passieren? Und aber da war diese Antriebslosigkeit war ein ganz großes Thema. Und die Antriebslosigkeit kommt ja irgendwo her. Das heißt, die kann man nicht einfach so wieder anknipsen, sondern das kommt vielleicht aus einem mangelnden Selbstbild oder Selbstwertgefühl, wie auch immer. Das ist dann schon echt tiefenpsychologisch. Da kannst du auch mit Gamification, ich sag mal, sehr bedingt rangehen. Also da würde ich auch einfach sagen, es gibt die Disziplin Psychotherapie und Verhaltenstherapie aus gutem Grund. Und das ist auch wichtig, dass es das gibt. Gamification ist, finde ich, da auch wieder nur ein Add-on. Also da darf man sich auch nicht erhöhen über diese Disziplin.
Ja. Es kann, wird
also
wahrscheinlich.
Es wird bestimmt der Tag kommen, wo Verhaltenstherapie vielleicht auch immer gamifizierter wird und so. Also
das wollte ich gerade sagen. Ich kann mir vorstellen.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, kann ich mir auch vorstellen, dass es, sage ich mal, es passiert ja nicht nur im Kontext jetzt von UX-Design oder vor allem auch im sag ich mal, Produktdesign im digitalen Bereich, sondern das ist ja, sag ich mal, universell anwendbar für verschiedenste Lebenssituationen oder Themen. Keine Ahnung, wenn ich mich jetzt in meinem Fußball, als ich noch gespielt habe, ins Fußballtraining reinversetzt, du hast schon auch die Möglichkeit zu sagen, weiß ich nicht, ich schieße 1,5 Stunden lang, passe ich gegen das Garagentor, oder ich suche mir halt jemanden, der mir gegenübersteht und hab vielleicht irgendwie noch eine Dynamik und eine Bewegung mit drin.
Ja, das stimmt. Ja.
Ist selbes Thema, das aber stimmt, nicht.
Genau. Wenn du die Option hast, genau, du hast die Ressourcen, du hast die Optionen, dann kannst du plötzlich dein Verhalten zum Positiven ändern. Auch Angststörungen oder sowas in der Psychotherapie könnten jetzt zum Beispiel durch VR, könnten und können durch VR-Möglichkeiten natürlich therapiert werden, weil es gibt die Konfrontationstherapie und es gibt auch das Flooding, wo du quasi wirklich extrem mit deiner Angst konfrontiert wirst. Das ist dieses Flooding-Thema, was wohl bei manchen Patienten hilft, man kann sich kaum vorstellen. Und wenn du dann halt Spinnenangst hast, das heißt, die Spinne, die krabbelt einfach auf dich zu in dieser VR-Welt, wo du da ans Bett gefesselt, keine Ahnung was, auf dem Kopfkissen liegst und da kommt die Spinne auf dich zu. Da ist ja schon ohne Paranoia bist du da schon. Also es ist spannend, definitiv, aber es gibt halt keine Langzeiterfahrung zu dem Thema. Deswegen bin ich da auch immer ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nur, zum Beispiel VR hat eine unglaubliche Macht, Verhalten zu ändern.
Ja, es ist, glaube ich, weil es auch so, ich meine, man hat ja jetzt jetzt schon bei verschiedenen, um auf das ganze Thema Flow-Zustand nochmal zurückzukommen, bist du ja auch in einem Umfeld, was realistisch ist, hast du ja schon die Möglichkeit, in diese Welt in diesen Flow eingesogen zu werden. Gar nicht dann davon zu sprechen, wie es ist, wenn alles um dich herum auf dieses Thema ausgelegt ist. Jeder Input, den du bekommst, nicht nur einer auf einem Screen oder auf einem, das heißt jetzt auf dem Laptop, auf dem großen Bildschirm, auf dem Handy, sondern dein ganzes Umfeld dir vorgaukelt, nenne ich es jetzt mal, dich so ein bisschen in eine Richtung schubst. Ich glaube, noch eine unfassbar große Verantwortung mit sich.
Ja, erstens das und zweitens finde ich es auch nicht uneingeschränkt positiv, wenn man sich überlegt, früher waren Spiele echt frustrierend. Also als ich noch gespielt habe, ich spiele ja nicht mehr so viel, aber früher gab es halt echt fiese, unfaire Games, wo man so richtig böse auf die Schnauze gefallen ist, ne? Und dann ist man wieder aufgestanden, hat das weitergespielt. Es gab ja auch nicht so viel. Also irgendwie hat man immer weitergespielt. Und ich fand, das hat so einen gewissen Durchhaltevermögen geprägt. Das ist dann zum Beispiel ein Verhalten, was entsteht durch dieses fiese, teilweise unfaire Verhalten. Wenn ich jetzt aber ein Spiel habe, was meine Checkpoints total fair setzt und wo ich eigentlich auch jederzeit cheaten kann und wieder im Level 5 einsteigen kann, ganz ehrlich, dann komme ich zu einem Verhalten, wo ich merke, ich muss mich nicht anstrengen, ich komme auch so ans Ziel. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die Spielindustrie gerade in so einen Punkt geht, wo sie sagt, ah ja, guck mal, was verkauft sich? Na, das, was nicht frustriert. Was frustriert nicht? Ah, das, was ich schnell kriegen kann. Und dann komme ich plötzlich in so einen Zyklus, wo das Verhalten in eine Richtung sich entwickelt, wo Durchhaltevermögen plötzlich kein Wert mehr ist. Und das finde ich schade. Also ich muss sagen, ich finde das ehrlich gesagt gerade gut, wenn Spiele auch so gewissermaßen ein paar Werte vermitteln, die jetzt nicht wieder ins rein Konsumtive gehen, weil Produktivität hat mit Schmerzen zu tun. Es ist so, ich kann nicht irgendwas Cooles erzeugen und ich habe nicht meine Durststrecke und es ist immer alles nur fluffig und wunderbar. Die besten Kunstwerke, die besten Technologien, die da draußen sind, die sind durch ganz viele Tränentäler gegangen, die Leute, die das produziert haben. Also müssen wir nicht auch Verhalten schulen, durch das Tal der Tränen zu gehen? Und ist es dann so zielführend, wenn die Gamification immer super adaptiv und smooth genau das, ne, macht, was ich gerade noch so aushalte? Oder muss ich nicht auch mal hart frustriert werden? Das ist die Frage, die ich mir immer wieder stelle.
Das ist echt ein Punkt, da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast ja total recht, vor allem wenn man jetzt dann sag ich mal Systeme hat, die sich nicht statisch anpassen, sondern die sich wirklich genau auf dich zuschneiden lassen und sich dann auch genau so zuschneiden, dass du dabei bleibst, aber niemals einen gewissen Frustrations- und Herausforderungspunkt überschreiten. Insbesondere, weil ja ich auch denke, dass solche Gamification-Themen langfristig natürlich auch dich als Individuum wiederum beeinflussen. Also es ist ja nicht so, dass du abgekoppelt von diesem sich selbst regulierenden Flow funktionierst, sondern du wirst ja auch als Person davon richtig beeinflusst, genau, das ist Wahrnehmen.
Genau, das ist dieses selbstbezogene Thema. Ich verändere das System und das System verändert mich quasi gleichermaßen, ja. Das macht es aber, also ich bin jetzt sowieso totaler Systemtheorie-Fan. Also ich habe abgefahrene Bücher zu dem Thema gelesen, auch Kybernetik und so. Finde ich ein ganz, ganz spannendes Thema. Aber das wäre wahrscheinlich wieder ein ganz eigenes Thema. Aber die Art und Weise, wie ich ein System beeinflusse und es mich gleichzeitig beeinflusst, diese Rückkopplung, die da entsteht, die macht das Ganze auch so total unberechenbar, wenn man das dann mit 2-3 Leuten im Multi-Universum macht, mit vielen Menschen, die gleichzeitig und so weiter das System benutzen, dann ist das halt so, keine Ahnung, was hinten rauskommt, du weißt es halt nicht. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wo ja Spiele auch einfach sehr schön diesen Simulationscharakter immer drin haben. So Aufbaustrategiespiele finde ich immer faszinierend. Jedes Spiel geht anders aus. Es entstehen immer andere Welten und teilweise muss ein Schmetterling mit den Flügeln schlagen und plötzlich passiert was ganz, ganz anderes in dem Spiel. Und das finde ich halt irgendwie schön. Ich bin aber übrigens auch Spielertyp Free Spirit. Also mein Spielertyp ist eine Mischung aus Disruptor und Free Spirit. Das heißt, ich mag Veränderung. Ich stehe auf Veränderung. Ich brauche Veränderung. Auf der anderen Seite bin ich aber auch so ein Träumer, der so ein bisschen quasi durch die Welt läuft und gerne exploriert, also gerne sich Dinge aufschraubt, reinguckt, verstehen will, wie funktionieren die so ein, ja.
Habt ihr, das sieht man auch mal wie, also es ist ja eigentlich ein tiefenpsychologisches Thema. Also es ist ja nicht, es ist ja wirklich, wirklich ein psychologisches Thema, aber schick mir doch gerne mal so einen Fragebogen zu, jetzt würde mich, oder ich weiß nicht, ob das irgendwie möglich ist, aber würde mich natürlich auch sehr interessieren. Und
ich kann dir den Link zu dem Tool schicken, mit dem wir das machen. Vielleicht kannst du das einfach unter den Podcast setzen. Es gibt eine 30-Tage-Testversion. Das reicht ja, um seinen eigenen Spielertyp rauszubekommen. Dann kannst du das mal ausfüllen. Dann bitte aber auch posten, was rausgekommen ist.
Selbstverständlich. Schick du mir den Link noch im Nachgang. Und den werde ich auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung dann packen. Und dann können wir entweder ich poste dann auch direkt danach oder wir werden es einfach in der nächsten Folge revealen, was denn rauskam.
Oder so, ja.
Sehr interessant. Aber du, Thomas, ich glaube, wir sind perfekt on time quasi. Ich fand es super spannend, da auch mal ein bisschen tiefer in diese Thematik reinzugehen, die ich jetzt im Podcast so häufig auch schon mal so ein bisschen angeschnitten habe. Vielleicht können wir ja mal in einem zukünftigen Podcast mal gucken, wie lange das noch aushält mit mir und im Moodboard-Podcast, aber auf diese ganze Moralfrage, auch die ja mit solchen Sachen auch einhergeht, die auch super oft immer so am Rande mit auftaucht, mal eingehen, um das vielleicht mal ein bisschen auch aufzudröseln. Aber vor now würde ich sagen.
Ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, definitiv, ja.
Richtig, richtig. Und dementsprechend vielen, vielen Dank auch für die heutige Folge.
Gerne.
Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ich freue mich. Danke für die Einladung wieder. Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.